Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ideenfänger. Mein Name ist Katrin Mikulcic.
Ich bin Michael Scholl.
Und heute sprechen wir mit Josef Kraus. Josef Kraus war lange Jahre als Gymnasialdirektor tätig, ist Diplompsychologe und war von 1987 bis 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Kraus, wenn Sie auf die gesamtdeutsche Bildungslandschaft schauen, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
Da kommt mir in den Sinn ein Titel einer Autobiografie von Goethe mit der Überschrift Dichtung und Wahrheit. Viel Dichtung, viel schöne Bilanzen. Aber die Wahrheit hält mit dem nicht Schritt. Nach außen hin glaubt die Bevölkerung, von der Politik eingeredet, von Bildungswissenschaftlern eingeredet, es ist doch alles bestens. Immer höhere Abiturientenquoten, immer mehr Studierende, immer bessere Noten, immer geringere Durchfallerquoten. Aber tatsächlich werden diese schönen Bilanzen, das ist meine feste Überzeugung, er kauft durch eine Absenkung des Anspruchsniveaus.
Mhm. Welche Gründe machen Sie jetzt aus für diesen Qualitätsrückgang?
Da spielen gewisse Ideologien natürlich eine Rolle, die wir eigentlich seit den 60er Jahren oder konkret von den 68er kennen. Egalisierung, alle sollen gleich sein, möglichst auf Abiturniveau. Die Verwechslung der Prinzipien Gleichheit und Gerechtigkeit. Zu glauben, in der Bildungspolitik ist das gerecht, was gleich macht. Durch einheitliche Schule, durch Abitur für alle, durch Studium für alle. Ich kann mich erinnern, bei der letzten Landtagswahl hier in Saarbrücken im März 2017 hat eine Partei plakatiert, Gymnasium für alle. Also das ist ein bisschen so der ideologische Hintergrund. Und dann kommt natürlich mit dazu, dass es schon in weiten Kreisen der Bevölkerung, in der Elternschaft, auch in der Großelternschaft, gut ankommt, wenn die eigenen Kinder Abitur haben und eine super Abiturnote haben. Man könnte das auch ein bisschen boshaft als populistische Bildungspolitik bezeichnen.
Mhm. Können Sie konkrete Beispiele nennen für den Leistungsabfall?
Man kann sich die Lehrpläne anschauen, man kann sich die Abituraufgaben anschauen, man kann sich Prüfungsaufgaben anschauen beim Erwerb der mittleren Reife. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die man auch in der Bevölkerung ganz gut nachvollziehen kann. Die Rechtschreibleistungen sind massiv gesunken innerhalb der letzten 30, 40, 50 Jahre. Fast 70% mehr Fehler, die die 10-Jährigen, die 16-Jährigen machen. Dass die jungen Leute kaum noch Kopf rechnen können, kein Zahlenverständnis haben, dass in manchen Bundesländern in der 10. Klasse in Mathematik Aufgaben gestellt werden, die früher in der Grundschule vorkamen. Dass das historische Wissen dramatisch gelitten hat, wie immer wieder eine Studie von Professor Schröder von der FU Berlin zeigt, dass zwischen 60% und 75% der jungen Leute mit gewissen Daten der jüngsten deutschen Geschichte nichts anzufangen wissen. 17. Juni, 13. August, 19. November und so weiter. Dass wir Lehrpläne haben, in denen keine konkreten Inhalte mehr drinstehen. Deutschlehrpläne, wo keine konkreten Lektürevorgaben mehr da sind, sondern nur noch das Prinzip Beliebigkeit. Naja gut, vielleicht kann man ja auch mal Faust lesen, muss aber nicht unbedingt sein.
Welche Folgen haben denn diese Wissenslücken gerade im geschichtlichen, politischen Bereich für Jugendliche im Bereich der politischen Partizipation? Wird man dann ein Stück weit ein nicht so mündiger Staatsbürger?
Mangelndes historisches, vor allem zeitgeschichtliches und politisches Wissen hat mit politischer Unmündigkeit zu tun. Da prägt mich seit vielen Jahren ein Ausspruch der Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, muss sich ständig von Demagogen ein X für ein U vormachen lassen. Und wer nicht ein gewisses zeitgeschichtliches, politisches Vorratswissen hat, der ist einfach nicht mündig, der ist viel zu leicht verführbar. Oder um einen anderen Spruch zu verwenden, der hier auch ganz gut passt, das ist einer der drei Leitsprüche von George Orwell bzw. seines Big Brother: Unwissenheit ist Stärke. Ein Volk, das unwissend ist, ist natürlich leicht regierbar, ist leicht manipulierbar.
Erkennen Sie klare Unterschiede zwischen den Bundesländern, was die Bildungspolitik und die resultierende Qualität schulischer Bildung angeht?
Wenn man sich an der praktischen Erfahrung orientiert, und diese Erfahrung habe ich ja über Jahrzehnte, zunächst als Schulpsychologe für den ganzen Regierungsbezirk, dann lange Jahre als Gymnasialdirektor machen können, als Leiter eines Gymnasiums im Einzugsbereich des Münchner Großflughafens. Das ist ein Zuzugsgebiet, wo viele Eltern natürlich auch mit ihren Kindern aus anderen Bundesländern kamen, die dann ihr Kind am Gymnasium bei uns angemeldet haben. Und die Kinder sind ja nicht dümmer. Aber ich habe in der Hälfte dieser jungen Leute, ob das 12-Jährige oder 16-Jährige waren, dann nach langen Gesprächen mit den Eltern und Analyse der bisherigen Leistungen die Entscheidung mit den Eltern treffen müssen, die Kinder, die jungen Leute, ein Jahr zurückzustufen. Also die kamen aus einem Bundesland X, 9. Klasse. Man hat es probiert in der 9. Klasse und das hat sich nach ein paar Wochen gezeigt. Nee, die haben einfach einen Rückstand. Ja, gut, das ist die konkrete praktische Erfahrung. Die hat man früher sowieso immer auch gehabt, zum Beispiel mit den Kindern von Bundeswehrangehörigen. Zeitsoldaten, Zeitoffiziere, die ja oft in ihrer 30- oder 40-jährigen Laufbahn als Berufssoldaten oft 5, 6, 7 Standorte hatten und die Kinder mussten dann 6 oder 7 oder 8 Schulen, verschiedenen Städten in die Schule gehen. Und da galt unter Bundeswehrleuten der Spruch: Hoffentlich fangen wir in Süddeutschland an und werden dann nach Norddeutschland versetzt. Das ist für die Kinder besser als umgekehrt. Aber es gibt natürlich auch die empirische Erfahrung, empirisch jetzt im Sinne von Schulleistungsvergleichen. Früher, als man innerdeutsch noch die PISA-Studie ausgewertet hat, was man ja heute aus politischen Gründen nicht mehr macht. Aber es gibt auch ein paar andere Studien. IQB-Studie, jetzt Institut für Qualitätsforschung im Bildungsbereich, ein Forschungsinstitut der Humboldt-Universität Berlin, die so alle 2, 3 Jahre einen Leistungsvergleich im Bereich Sprache, im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften machen. Und da haben wir innerhalb Deutschlands ein Leistungsgefälle bei Neuntklässlern von bis zu 1,5 Schuljahren. Also 1,5 Schuljahre Fortschritt. Das Saarland übrigens steht da immer so ziemlich in der Mitte drin. Wir haben dann aber jahrelang immer ein gewisses Quartett an der Spitze gehabt. Ein Quartett bestehend aus den Ländern Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Und ein Trio, das ganz hinten stand, Bremen, Berlin, Brandenburg. So war das lange Jahre. Zu den letzten hat sich dann für eine gewisse Zeit, man weiß nicht für wie lange, auch Baden-Württemberg mit dazugesellt, das nach einer eigenwilligen bildungspolitischen Phase in den Jahren 2011 bis 2016 eine grün-rote Regierung so abgestürzt ist, dass Baden-Württemberg am Schluss unter den letzten Vieren war.
Vielleicht noch der Bereich berufliche Bildung. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass immer mehr junge Menschen ein Studium beginnen, Abitur so als Allheilmittel angesehen wird, dass der Ausbildungsberuf immer mehr Attraktivität verliert. Sie haben ja auch erzählt, dass die größte Metzgerei in dem Dorf oder in der Stadt, wo Sie leben, in Landshut, schließen musste wegen Fachkräftemangel. Also jetzt nicht, weil das Geschäft schlecht war, sondern weil kein Nachwuchs mehr gefunden wurde. Wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung in Deutschland?
Es ist eine völlig schiefe Entwicklung. Übrigens auch deshalb schief, weil man einerseits in Deutschland sagt, das ist ein großer Standortvorteil. Was ja auch stimmt. Die Tatsache, dass wir in Deutschland eine weltweit unglaublich niedrige, wenn nicht sogar die niedrigste Quote an arbeitslosen Jugendlichen haben, ist auch das Verdienst unseres Verständnisses von beruflicher Bildung. Was es in Frankreich nicht gibt, was es in Südeuropa nicht gibt. Wir haben 3, 4, 5% je nach Region arbeitslose Jugendliche. In Südeuropa sind es 30, 40, 50%, übrigens bei gleichzeitig hoher Studierberechtigtenquote. Selbst in Finnland, dem hochgerühmten angeblichen PISA-Sieger, haben wir eine Quote an arbeitslosen Jugendlichen der Größenordnung um die 22%. Ja. Also, das ist sicherlich das Positive, aber wir sind dabei, diesen Vorzug zu verlieren, aus zwei Gründen. Erstens hat das Bachelor-System die berufliche Bildung vom Image her an den Rand gedrängt. Bachelor, wer einen Bachelor macht, gilt als Akademiker. Dann natürlich tauglich für Weißkittelberufe und Blaukittelberufe. Oh mein Gott, das ist ja, machst dir ja schmutzige Finger. Das ist das eine. Und zweitens natürlich die Öffnung des Gymnasiums, die totale Ebnung der Schulwege zum Abitur, die Öffnung der Hochschulen hat zu dieser Schieflage geführt, in konkreten Zahlen ausgedrückt. Wir haben jetzt im Moment in Deutschland 2,9 Millionen Studenten. Vor 10 Jahren waren es 1,9 Millionen. Wir hatten vor 25 Jahren, also etwa Mitte der 90er Jahre, schon im wiedervereinigten Deutschland, eine Zahl von Studienanfängern von jährlich etwa 260.000. Jetzt sind wir bei 540.000. Also da ist einfach was schief. Seit 2014, da fing die große Wende an, haben wir mehr Studienanfänger als junge Leute, die eine berufliche Bildung beginnen. Und von den politischen Setzungen her zeigt sich das ja auch in einer anderen Zahl, in einem anderen Zahlenvergleich. Man investiert Hirnschmalz, sage ich jetzt mal ganz flapsig, in alle möglichen Studiengänge. Es gibt mittlerweile in Deutschland 18.000 Studienordnungen und 330 Berufsbildungsordnungen. Auch das zeigt irgendwo die Schieflage, mit der Folge einerseits viele Leute, viele junge Leute, die zwar studierberechtigt, aber nicht studierfähig sind. Die Hochschulen müssen zum Teil Liftkurse machen für Studienanfänger und andererseits aber eine Fachkräftelücke im Bereich der beruflichen Bildung, die uns über kurz oder lang auch volkswirtschaftlich schwer zu schaffen macht.
Sicherlich auch damit im Zusammenhang sprechen Sie ja häufig in Ihren Publikationen und in Interviews vom Quotenwahn, dem die Bildungspolitik anheimfällt. Können Sie das etwas näher ausführen?
Dafür ist halt die Politik anfällig. An der Quotenschraube kann man innerhalb relativ kurzer Zeit schrauben. Man kann innerhalb einer 4- oder 5-jährigen Legislaturperiode die Quote schon signifikant nach oben drehen, zum Beispiel die Studierquote und auch den Anteil guter Noten. 1,0 Abiturquote, 1,x Abituranteile und so weiter. Und naja, jetzt unterstelle ich mal, ich glaube, es ist nicht nur eine Unterstellung, sondern es ist auch die Realität, dass die Bildungspolitik dann sagt, da guck mal, sich auf die Schultern klopft, da gucken wir, wie wir das hingekriegt haben. Ja. Wir haben die Studierquote innerhalb einer Legislaturperiode von, was weiß ich, 34% auf 40% gesteigert. Wir haben den Gymnasiastenanteil von 40% auf 50% gesteigert durch Öffnung des Gymnasiums. Wir haben übrigens ja mittlerweile in Deutschland 15 Länder, wo der Zugang zum Gymnasium letztendlich völlig dem Elternwillen oder dem elterlichen Ehrgeiz freigegeben ist. Macht sich gut.
Ja. Was macht denn diese Entwicklung jetzt mit den Schülern, mit unseren Spitzenschülern? Also mit wirklich Schülern, die Talent haben, die gerne Leistung bringen möchten. Was passiert mit denen in so einem System?
Also ich sage es mal sehr allgemein, ein Bildungssystem, wenn es wirklich anspruchsvoll und individualisierend fördern soll, muss so ausgerichtet sein, dass es gleichermaßen die Schwächsten und die Besten und Leistungsfähigsten fördert. Was die Förderung von Schwachen betrifft, werden vielerlei Anstrengungen unternommen. Gleichzeitig, und das ist schon auch eine meiner Sorgen, gleichzeitig bleiben unsere Spitzenschüler, die schneller lernen, die schneller auffassen, die neugieriger sind, die hoch motiviert sind, die besonders begabt sind, ein bisschen auf der Strecke, weil man sagt, okay, die brauchen keine Förderung, die setzen sich sowieso durch. Sie bleiben aber oft die ganze Schullaufbahn hindurch unterfordert. Und eine Unterforderung kann sogar zu Leistungs- und Schulversagen führen. Ich kenne solche Schüler, die das immer alles mit links gemacht haben und irgendwann mal den Anschluss verloren haben, in dem Moment, wo sie doch etwas mehr hätten investieren müssen. Aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle in Deutschland, ja, so unter der Vorgabe Egalitarismus, alle gleich und bloß keine Elite und so weiter mehr. Ja, so ein Anti-Elite-Affekt. Nein, wir wollen keine Spitzen haben. Ja. In allen anderen Ländern der Welt, ob im Westen oder im Osten, ist das völlig anders. Dort macht man auch etwas an Spitzenförderung. Nun will ich nicht unbedingt, dass wir reine Elitenschulen gründen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass auch unsere weit überdurchschnittlich begabten jungen Leute in einer alltäglichen Umgebung aufwachsen, aber ich möchte, dass unsere Schulen, natürlich auch der Bereich der beruflichen Bildung und der Bereich der universitären Bildung, dann Zusatzangebote macht. Ich stelle mir zum Beispiel vor, um nochmal darauf zurückzukommen, dass sich die Qualität eines Bildungswesens auch daran bemisst, wie individuell es auf schwache und wie individuell es auf besonders starke Schüler eingeht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Schulen einfach mit einer 110-prozentigen Lehrerstundenausstattung die Möglichkeit haben, mit diesem 10% am Plus dann Förderkurse für Schwache zu machen, aber auch Förderkurse für Spitzenschüler zu machen, die dieses Futter letztendlich bräuchten auch. Ja. Und ich glaube, da hinken wir hinterher. Und weil zum Beispiel die Bildungssysteme im fernen Asien, die ich, was ihren Drill betrifft, nicht unbedingt 1:1 übertragen haben möchte, auch sehr viel tun für ihre Spitzenleute, ja, laufen die uns mehr und mehr davon.
Lösungsansätze klingen da ja bereits an. Was wären denn weitere konkrete Vorschläge, die Sie einem Bildungsminister eines Landes machen würden? Wie kommen wir aus dieser Bildungsmisere wieder heraus?
Also erstens würde ich sagen, wir müssen seitens der Bildungspolitik dafür sorgen, dass die verschiedenen Schulformen, die sich in diesem Differenzierungsgrad schon bewährt haben, wieder mehr ihre eigenen Profile bekommen. Wir haben eine Einebnung der Profile der verschiedenen Schulformen. Und wir haben, das habe ich damals vor 20 Jahren, was das Saarland betrifft, nie verstanden, wir haben eine Vereinheitlichung des Schulwesens. Das Saarland hat ja damals die Hauptschule, ich würde sagen, ohne Not abgeschafft. Das war der Bildungsminister Schreyer. Ich habe damals heftige Streitereien auch mit ihm gehabt. Ja. Wir brauchen wieder mehr einen höheren Differenzierungsgrad innerhalb unseres Schulwesens. Wir brauchen damit im Zusammenhang eine viel intensivere Bildungsberatung für die Eltern. Dergestalt etwa, dass man bei den Informationsveranstaltungen der Grundschulen den Eltern nicht nur irgendeine PowerPoint-Präsentation des Kultusministeriums vorführt, sondern dass man Vertreter der verschiedenen allgemeinbildenden Schulformen, aber auch der Berufsbildung, der Berufsschulen und der Kammern sich auftreten lässt, damit die Eltern sehen, das Gymnasium ist nicht der einzige glücklich machende Weg, sondern es gibt dann eben viele, viele andere Wege und für manche Kinder ist der gymnasiale Weg einfach der falsche. Das heißt aber in dem Zusammenhang natürlich auch wieder, man muss sich Gedanken machen, ob man den Zugang beispielsweise zum Gymnasium nicht an bestimmte Kriterien knüpft, ob man die Durchlässigkeit nicht doch stärker als bislang ausrichtet, nicht auf die horizontale Durchlässigkeit, sondern auf die vertikale Durchlässigkeit, zum Beispiel für Spätstarter. Ich meine, es ist ja übrigens jetzt schon Tatsache, aber bei den Eltern in den Köpfen kommt es nicht an, bei den Eltern der Grundschüler kommt es nicht an, dass 40% bei gewissen Unterschieden von Bundesland zu Bundesland, 40% der Studienanfänger kein Gymnasium besucht haben. Ja, also diese Durchlässigkeit ist da, auch wenn es immer wieder fälschlicherweise heißt, kein Schulsystem der Welt ist sozial so wenig durchlässig wie das deutsche, was natürlich Quatsch ist. Ja, das sind Aussagen, die sich beziehen auf PISA-Daten bei 15-Jährigen, und das ist wissenschaftlich nicht seriös. Und dann wünsche ich mir, dass die Lehrpläne wieder inhaltlich definierte Lehrpläne sind, die man zurecht mit H schreibt und nicht Lehrpläne, aus denen man ja, mit Doppel-E geschrieben die Inhalte weitestgehend hinausgeworfen hat. Dann wünsche ich mir eine Kultusministerkonferenz, wo wirklich die Orientierung stattfindet an den leistungsfähigeren deutschen Ländern und nicht eine Orientierung im Sinne von Kompromiss des Kompromisses an den Schwächsten, dass dann Wettbewerb stattfindet. Ja, und nicht eine Egalisierung auf niedrigem Niveau.
Ja, Kraus, Sie haben ja auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Können Sie uns da vielleicht 2, 3 Werke nennen, die wir auch so als Lesetipp an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können?
Also mein letzter, ich sag's mal etwas zugespitzt, bildungspublizistischer Rundumschlag oder Tour d'Horizon neutraler ausgedrückt, ist jetzt 2 Jahre alt, mit dem Titel »Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt« und der Titel »Was Eltern wissen müssen«. Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, ich weiß nicht, ob dieser Titel der richtige Titel war, den jetzt mal polemisch formuliert, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, haben manche Kultusminister als Gebrauchsanleitung verstanden. Also gut, da habe ich viele, viele Beispiele aufgelistet, auch die brisanten Themen, wie zum Beispiel Inklusion. Wie geht man mit Inklusion um? Oder die Frage Verkürzung des Gymnasiums. Oder Einflussnahmen seitens gewisser Stiftungen. Bertelsmann Stiftung auf die Bildungspolitik. Bertelsmann hat sich ja hier wirklich zu einer Krake entwickelt. Dann den aus meiner Sicht schädlichen Einfluss der OECD auf die Bildungspolitik. OECD zeichnet ja verantwortlich für die PISA-Studien. Also das ist eines. Dann ein Buch, damit bin ich mit einem gewissen Stolz, sage ich das, auch auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen, Helikoptereltern. Das ist ein Buch, wo ich einen Teil der Elternschaft kritisch beleuchte. Ich glaube, ich habe den Begriff Helikoptereltern in Deutschland popularisiert, nicht erfunden. Der kommt aus den Vereinigten Staaten. Helikopter-Parenting, Helikopter-Parents. Und da habe ich versucht, Eltern, die es zu gut meinen, die alles und jenes kontrollieren und regeln und fördern wollen, etwas den Spiegel vorgehalten. Es ist ein zunehmendes Problem, mit dem übrigens nicht nur die Schulen, sondern auch die Ausbilder, die Fahrschullehrer ein Problem haben. Ich habe vor Fahrschullehrervereinigungen darüber Vorträge gehalten, bei Polizeischulen darüber Vorträge gehalten, weil die sagen, Herr Kraus, wir haben echt Probleme, weil wir mit immer mehr streitsüchtigen Helikoptermamas und Helikopterpapas zu tun haben. Darum habe ich ja dann auch in meinem Buch unterschieden 3 Arten von Helikoptereltern. Transporthubschraubereltern, Taximama, für die mittlerweile an vielen Schulen in Deutschland eine Kiss-and-Go-Zone eingerichtet wurde. Rettungshubschraubereltern und Kampfhubschraubereltern. In Amerika heißen die Black Hawk Parents. Black Hawk ist dort ein amerikanischer Kampfhubschrauber. Also das sind jetzt so in dem Bereich Bildung und Erziehung die Bücher, die am meisten Beachtung gefunden haben. Und dann ein 3. und 4. Buch noch. Ich habe mich sehr kritisch auseinandergesetzt mit den Hinterlassenschaften, mit den Nachwirkungen der 68er Ideologie. Auswirkungen auf Bildung, Auswirkungen auf Medien, Auswirkungen auf Kirchen und so weiter mehr. Und zuletzt bin ich fremdgegangen in einem anderen Thema, was mit ihrer ehemaligen saarländischen Ministerpräsidentin Gram-Karrenbauer viel zu tun hat, als jetzige Verteidigungsministerin, habe ich ein Buch geschrieben über die Bundeswehr. Zwischen Elitetruppe und Reformruine ist der Untertitel. Nicht einmal bedingt einsatzbereit. Das hat damit zu tun, weil ich 24 Jahre lang Mitglied im Beirat des Verteidigungsministeriums war und dort Reisen auch gemacht habe, in die Einsatzgebiete, sehr viel mit Soldaten zu tun hatte, 7 Verteidigungsminister kennengelernt habe, und die Erfahrung habe ich da mal eingebracht.
Gut, diese Publikation legen wir euch natürlich wärmstens ans Herz. und danken euch fürs Einschalten heute. Vielen Dank, Josef Graus, für Ihr Kommen und die Beantwortung unserer Fragen.
Ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de